Die guten Seiten der Zukunft. Der Ökom-Podcast.
Wir glauben, dass einfach vielen Menschen nicht klar ist, wie stark diese energiepolitische Abhängigkeit eben von Erdöl und Erdgas immer noch ist und was das für ein sicherheitspolitisches Risiko, also für die Sicherheit von uns allen, was das hier bedeutet für uns in Deutschland.
Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Meine Gäste heute sind zwei Umwelt- und Klimajournalistinnen, die sich seit vielen Jahren kritisch mit Lobbygruppen aus der Fossilindustrie beschäftigen und deren Einfluss auf die Klima- und Energiepolitik. Die Klimaschmutzlobby lautet der programmatische Titel eines ihrer Bücher. Ich begrüße Susanne Götze, promovierte Historikerin, Autorin und Journalistin, seit 2020 Redakteurin für Umwelt- und Klimathemen beim Spiegel, und Annika Jöres, die für das investigative Redaktionsnetzwerk Korrektiv arbeitet, das sie selbst auch mitgegründet hat und die seit Jahren für die Zeit aus Frankreich berichtet. Herzlich willkommen, schön, dass ihr beide euch nach einem langen Arbeitstag die Zeit genommen habt für dieses Gespräch.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne. Vor wenigen Tagen endete hier in München die alljährliche Sicherheitskonferenz. Da war wieder viel von Sicherheitsrisiken, Abhängigkeiten der NATO und der EU von den USA und natürlich von Aufrüstung und neuen Waffensystemen die Rede. Ihr habt mit Blick auf die aktuelle Sicherheitsdebatte den Begriff der Sicherheitslüge geprägt und dazu auch jüngst ein Buch bei uns im Ökom-Verlag veröffentlicht. Fällt eurer Einschätzung nach das, was auf der Sicherheitskonferenz besprochen und diskutiert wurde, auch unter dieses Verdikt der Sicherheitslüge?
Ja, ich denke, das kann man schon so sagen, weil die Sicherheitskonferenz in München in diesem Jahr hat eigentlich unser Buch oder die These unseres Buches bestätigt. Natürlich auch, wenn die Rede von Marco Rubio nicht ganz so heftig war wie die von J.D. Vance vor einem Jahr, aber es hat sich doch bestätigt, dass Europa nun auf eigenen Füßen stehen muss. Und das wurde natürlich auch von Bundeskanzler Merkel sehr stark betont. Was aber in diesem Zuge von dieser politischen Unabhängigkeit, also von der jetzt öfter gesprochen wird und die jetzt immer so stark betont wird und von der sicherheitspolitischen Unabhängigkeit, von der geredet wird und von der auch Kanzler Merz auf der Sicherheitskonferenz gesprochen hat, immer ausgeblendet wird, und das bezeichnen wir so ein bisschen als Sicherheitslüge, ist, dass wir immer noch so stark von fossilen Energieimporten auch aus den USA beispielsweise abhängig sind und das komplett quasi ausgeblendet wird. Und das ist keine Kleinigkeit, sondern wir sind in unserem alltäglichen Leben in ganz Europa, aber auch in Deutschland, einfach sehr stark von diesen Energieimporten abhängig.
Ja, ich glaube, diese ganze Diskussion hat da wirklich diesen blinden Fleck, wie Susanne sagt. Friedrich Merz hat ja sehr ausführlich und auch relativ vehement für seine Verhältnisse sozusagen die Unabhängigkeit Europas und Deutschlands betont. Dafür hat er ja auch sehr viel Applaus bekommen aus allen politischen Richtungen tatsächlich. Aber da sieht man halt auch, dass auch die Applausgebenden, also unter anderem viele Medien oder andere Politikerinnen, eben auch das nicht so im Blick haben, wie stark unsere Abhängigkeit ist. Und dass jede Rede, die die politische Unabhängigkeit fordert, natürlich gut ist, aber eine Rede, die dann wiederum diese starke Abhängigkeit bei der Energie auslässt, eben unvollständig ist und sozusagen den Elefant im Raum nicht sieht. Und insofern, ja, wie Sie sagen, war die Münchner Sicherheitskonferenz eigentlich die Bestätigung unseres Buches und der These davon, dass das meist verschwiegen wird, wissentlich oder aus Unkenntnis. Aber in jedem Fall ist das ein großer blinder Fleck.
Also dass dieser Zusammenhang zwischen Klimaschutz, Energiepolitik und Sicherheitspolitik, also wenn man so will, die Verbindung von Windrädern und Bomben, dass die momentan kein Thema in der politischen Debatte ist. Bevor wir gemeinsam der Frage nachgehen, warum das so ist und was es eben mit dieser Sicherheitslüge noch näher auf sich hat, die Frage an euch beide, ob es denn einen konkreten Aufhänger oder Auslöser für euer Buch gab. Ein Buch, so ging es mir jedenfalls, als ich es gelesen habe, dem man anmerkt, dass es mit einem gewissen, ich sag mal, Furor geschrieben ist und das ja sicher nicht ohne Grund vom Verlag auch als Streitschrift beworben wird. Der allererste Satz in dem Band lautet: Dieses Buch dürfte nicht existieren. Warum?
Aus dem Grund, wir haben im Grunde wir haben im Jahr 2025 schon ein Buch geschrieben und im Grunde ist das diese Schreitschrift eine Verlängerung des Buches, weil sich alles so stark zugespitzt hat, also wie wir es auch schon in unserem ersten Buch im 2025 angedacht haben. Und es hat sich dann so zugespitzt, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt nochmal nachlegen. Das erste Buch, also im Grunde unser viertes gemeinsames Buch, nicht das erste, aber das erste 2025, war die Milliardenlobby. Und ganz kurz, daran beschäftigen wir uns eben mit den Lieferketten von fossilen Energien und haben die vor allen Dingen von Erdöl und Erdgas nachgezeichnet und alle quasi, also alle Akteure und alle Lobbyisten, die an diesen Lieferketten hängen und warum die im Grunde auch am Ende Klimaschutz verhindern. Und daraus erwachsen sind aber viele Thesen und viele Gedanken, natürlich im Zuge auch der Wahl von Donald Trump und natürlich auch der Abwahl der Ampelregierung und der Wahl am Ende der Regierung Merz. Und wir hatten die Milliardenlobby im Februar 2025 gerade beendet. Dann ist sie im Mai rausgekommen, aber dann hat sich quasi alles weltpolitisch und geopolitisch so stark überschlagen und ganz viele Sachen, die wir in der Milliardenlobby nur angeschnitten haben, haben sich plötzlich realisiert und sind wahr geworden. Und also man kann ja teilweise als Journalist gar nicht so schnell denken, gerade wie Sachen passieren. Und dann hat sich das bei uns so angestaut und wir haben gesagt, wir müssen jetzt unbedingt nachlegen. Wir können das jetzt nicht einfach so stehen lassen. Und wir wollen auch unterstreichen, wirklich wie dringlich diese Lage ist. Also das sind jetzt nicht so Sachen, also sowieso auch beim Klimaschutz überhaupt nicht. Im Klimaschutz ist immer dringlich. Aber jetzt haben wir es wirklich zusätzlich zu diesen Umwelt- und Klimaschutzbedenken und Dringlichkeiten und der Katastrophe, die wir sowieso schon ins Gesicht schauen müssen, haben wir zusätzlich noch mit einem Sicherheitsthema zu tun. Und wir hatten das Gefühl, das müssen wir den Menschen in Deutschland und Europa wirklich nochmal so klar sagen, wie wir das auch angefangen haben, in der Milliardenlobby herauszuarbeiten, ne? Weil wir glauben, dass einfach vielen Menschen nicht klar ist, wie stark diese energiepolitische Abhängigkeit eben von Erdöl und Erdgas immer noch ist und was das für ein sicherheitspolitisches Risiko, also für die Sicherheit von uns allen, was das hier bedeutet für uns in Deutschland.
Ja, ich könnte dir direkt dran anknüpfend, was du gerade gesagt hast, nochmal diese Abhängigkeit Europas, aber auch Deutschlands mit ein paar Zahlen unterlegen.
Ja, genau. Also es ist ja so, dass wir in Deutschland keine nennenswerten Vorkommen von Erdgas und Erdöl haben. Ich glaube, das macht sich wahrscheinlich die wenigsten klar, dass wir beim Erdöl beispielsweise alles das, was in den Tank der Verbrennerautos kommt beispielsweise oder noch in die manche Ölheizung oder dann auch in die Gasheizung, all das wird importiert. Wir haben es nicht. Wir importieren 98% vom Erdöl aus fernen Ländern und auch meist aus Ländern, die uns nicht unbedingt wohlgesonnen sind, aus autoritären Ländern, aus dem Nahen Osten, Flüssiggas auch zu größeren Anteilen aus den USA. Also diese Abhängigkeit ist deswegen so dringlich, wie Susanne sie beschrieben hat, weil sie unseren ganzen Alltag betrifft. Also angefangen von den Brötchen, die im Gasofen beim Bäcker gebacken werden, bis zu unserer Gasheizung, bis zu den vielen Plastikprodukten, die wir nutzen und die aus Erdöl sind, hin zu Verbrennerautos, Verbrennerbussen. Also alles das, was wir im Alltag nutzen, basiert zu großen Teilen tatsächlich auf Importen. Und deswegen ist unser Alltag halt sehr anfällig für Erpressung, unsere Politik sehr anfällig für Erpressung, weil wir ohne diese Rohstoffe, die wir selbst nicht haben, ja gar nicht mehr zurechtkommen. Ne? Alles ist darauf so ausgerichtet. Und insofern, das ist ja auch der Appell in unserem Buch, müssen wir sozusagen schnell umdenken, da wo es geht, andere Wege suchen, weil eben wir die ganze Zeit etwas verbrennen, was wir nicht haben. Also wir schreiben auch in dem Buch, dass so gesehen Donald Trump, wenn man so viel geschickter ist als unsere Regierung, weil er hat zwar das Motto Drill, Baby, Drill und er steht der fossilen Industrie sehr nah, aber die Amerikaner haben wenigstens diese Ressourcen mit all ihren katastrophalen Folgen fürs Klima, aber sie haben sie selbst und werden deswegen nicht abhängig. Wir aber haben keine davon und sind deswegen ja sozusagen in den Händen der Lieferländer.
Wobei im Bereich des Stroms ist es doch gelungen, schon, ich glaube, 60% oder so über erneuerbare Energien zu erzeugen.
Genau, ich wollte noch ein paar Zahlen nachschieben, die wir auch in unserem Buch nennen, weil das muss natürlich wie Sie richtig sagen, unterscheiden zwischen dem Primärenergieverbrauch und dem Ökostrom. Und das wird auch gerne mal zusammengeschmissen, auch in der medialen Berichterstattung oder in irgendwelchen Talkshows, wenn man gesagt, ja, wir haben doch hier schon 60% Ökostrom, sind wir doch auf der sicheren Seite und was wollt ihr eigentlich? Das ist auch toll, aber das sind so ein bisschen so die low-hanging fruits, die wir jetzt geerntet haben und eigentlich müssten wir da auch im Grunde schon viel weiter sein. Wenn man sich aber den Primärenergieverbrauch anguckt, das ist im Grunde aller, also in allen Sektoren der Energieverbrauch, den wir in Deutschland haben, da ist eben nicht nur der Strom drin, sondern eben auch beispielsweise Heizen, Autofahren, die Industrie etc. Und da sind wir immer noch bei fast 80% fossilen Rohstoffen. 62% Primärenergieverbrauch ist nur von Öl und Gas und dann kommt halt noch die Kohle dazu. Und nur 20% ne, sind erneuerbar, wenn man halt diesen gesamten, also die absoluten Zahlen nimmt, des Energieverbrauchs in Deutschland. Und das ist natürlich erschreckend wenig, wenn wir uns vorstellen, dass wir in 20 Jahren im Grunde schon da auf Null sein müssen bei Öl und Gas und Kohle. Also in 20 Jahren müssen wir theoretisch klimaneutral werden. Und wenn wir sehen, was wir halt in den letzten 30 Jahren geschafft haben, eben 20% Erneuerbare, dann ja, ist schon ein bisschen fraglich, wie man das schaffen will, in 20 Jahren dann von diesen 80% runterzukommen. Das ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Aber es wäre halt eben, wie wir schreiben, aus sicherheitspolitischen Gründen, abgesehen vom Klimaschutz, absolut notwendig.
In dem Buch gibt es den schönen, fast schon spöttischen Satz, ohne Energie aus der ganzen Welt wäre Deutschland ein Agrarland, aber kein Exportweltmeister. Wobei man ja da beim Agrarland auch noch differenzieren müsste. Es müsste ja eigentlich alles Ökolandbau sein, weil nur der verzichtet auf mineralische Dünger, die wiederum von Gas abhängig sind.
Genau. Ja, das ist so ein bisschen ein spöttischer Satz. Wir haben uns ja in dem Buch auch genau ein bisschen Spott oder Ironie manchmal erlaubt, genau. Aber im Grunde genommen ist es natürlich so, dass alle die großen Konzerne, für die Deutschland berühmt ist und für die es sich auch rühmt, also seien es jetzt Chemiekonzerne oder Maschinenbaukonzerne oder ähnliches, die sind natürlich extrem abhängig von fossilen Energien. Und insofern wären wir ohne die Einkäufe, die Importe halt tatsächlich nicht viel mehr als ein Agrarland und ja, noch dazu ein biologisch wirtschaftendes.
Was ja nicht schlecht wäre. So gesehen. Also wenn man so ein bisschen in der Terminologie auch des Militärs denkt und spricht, dann kann man doch sagen, dass die Energiedominanz von Staaten auch so etwas wie eine Art Waffe ist, also die ja auch eingesetzt wird bei politischen Verhandlungen. Wird das bei denen, die sich mit Waffen auskennen sollten, nämlich beim Militär, wird das eigentlich da auch so gesehen?
Genau, wir haben, es war total interessant, mit verschiedenen Militärforschern vor allen Dingen gesprochen. Da gibt es ja einige und interessanterweise sind die, glaube ich, gedanklich schon etwas weiter als das Militär selbst und sie beschreiben auch, also haben uns gegenüber diese Lücke auch beschrieben. Also der eine Militärforscher, also Stefan Bayer, hat so schön gesagt, wenn die Bundeswehr quasi über Klimaschutz oder Umweltschutz schreibt, dann spricht sie im Grunde von Nistkästen. Also das zeigt so irgendwie diese Dimension auch der Ignoranz. Also die haben das wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Also Nistkästen, die dann in den Kasernen
aufgehängt. Genau, es hat so ein bisschen so Naturschutz und dann machen wir so ein bisschen Vogelschutz und so ein bisschen Alibi und so ein bisschen Feigenblattmäßig. Aber im Grunde wird das Thema überhaupt nicht groß gedacht und vor allen Dingen, was diese Forscher kritisieren und was wir im Grunde auch als These drin haben, sie verstehen halt nicht, dass es hier nicht irgendwie darum geht, ja, wir müssen irgendwie alle grüner werden für den Klimaschutz. Ich meine, das ist ohnehin, sagen wir auch mal dazu, das alleine wäre ja schon ein Argument, gerade auch beim Militär, was das sehr emissionslastig ist, sondern es ist auch fürs Militär selbst, für seine Einsatzfähigkeit und für die sicherheitspolitische Dimension absolut wichtig. Also zwei Beispiele vielleicht, wenn ich nicht so lang rede, aber was ich total spannend fand, und zwar überhaupt nicht klar, dass beispielsweise in bewaffneten Auseinandersetzungen die meisten Soldaten dadurch sterben, dass Treibstofftanks angegriffen werden beispielsweise. Also alleine diese Explosivität dieser Treibstoffe. Dann können halt beispielsweise nicht nur im bewaffneten Konflikt, sondern auch im Verteidigungsfall, wenn man von diesen importierten Energien abhängig ist, dann ist man von Lieferketten abhängig. Ne? Das heißt, diese beispielsweise Stützpunkte müssten eigentlich autonom funktionieren. Sind sie aber nicht. Also keiner der Bundesstandorte, auch in Deutschland, ist autonom. Also energiepolitisch. Und ich meine, die Energie ist ja die Grundlage, dass ich überhaupt also vom Panzer bis zum Fahrzeug irgendwas bewegen kann. Genau, und da sagt er auch, dass der erste Schritt, sagen diese Forscher, ist, erstmal diese Stützpunkte irgendwie energieautark zu machen. Und da eignen sich nun mal absolut erneuerbare Energien, weil die halt dezentral sind und eben keine Zufuhr von Rohstoffen brauchen. Und das ist das im Grunde das A und O. Und das sind so zwei Beispiele. Ne? Das nächste sind natürlich Lieferketten so generell. Ne? Also natürlich führen auch, das kann vielleicht Annika noch ausführen, auch die Importe oder überhaupt Förderung und Transport und Verbrauch von fossilen Rohstoffen führen auch zu Konflikten. Und die Lieferketten dieser fossilen Rohstoffe werden wiederum auch als Zielscheibe von verfeindeten Nationen genutzt, beispielsweise indem sie vor dem Jemen irgendwie Öltanker versenken etc. Mhm. Also das sind so diese sicherheitspolitischen Dimensionen, die auch das Militär selbst betrifft im Grunde.
Ja, es gibt ja, es ist ja auch schon fast eine Binse, aber das, man weiß natürlich auch heute, dass ja viele der Kriege, also nahezu alle Kriege, letztlich auch um Rohstoffe geführt wurden. Und da ging es nun mal meistens auch um Öl oder Gas. Also das gehört noch dazu, sozusagen dieser kriegerische Aspekt von dieser Ressource, dessen Entdeckung sozusagen mit sich gebracht hat. Aber ich würde auch gerne nochmal genau betonen, was Susanne gerade schon kurz angesprochen hat, auch die Gefährlichkeit der Lieferketten. Also in einer Welt, wo nahezu alle Politikerinnen ja inzwischen einräumen, dass es auch um hybride Kriegsformen geht, also nicht nur um tatsächliche Panzer-gegen-Panzer-Konstellationen sozusagen, sondern auch darum, dass Pipelines angegriffen werden können, dass sabotiert werden kann. Da sind natürlich gerade die großen Infrastrukturen für Gas und Öl besonders anfällig. Also ich sag mal so kleine Windräder oder so, gerade wenn sie in Bürgerhand sind, da kommen wir vielleicht noch drauf, sozusagen, was vielleicht ein Ideal sein könnte. Aber so die dezentrale Versorgung mit erneuerbaren Energien wird sicherlich nicht zur Zielscheibe, wohingegen natürlich große Pipelines ja eigentlich, wenn man so will, ich will es jetzt nicht nahelegen, aber ein hervorragendes Ziel sind unter Kriegsparteien oder zumindest feindlich gesinnten Staaten. Und Susanne selbst war ja auch schon mal in Norwegen unterwegs und hat da auch mit Sicherheitsexperten sprechen können, die auch genau das gesagt haben, dass diese Pipelines kaum zu sichern sind. Ne? Die liegen ja tausende Kilometer auf dem Meeresboden. Und so schnell wie auch die Nord Stream Pipeline in die Luft gejagt wurde, mit nicht allzu großem Aufwand, würde ich mal behaupten, kann das natürlich auch bei anderen passieren. Also sozusagen an allen Punkten ist Erdöl beispielsweise jetzt anfällig, also entzündet Kriege und ist im Kriegsfall sozusagen ein weiteres Sicherheitsrisiko und kann sabotiert werden. Also das ist einfach an sich eine Ressource, die sehr viele Nachteile mit sich bringt, sehr viele Gefahren mit sich bringt.
Und was total das Verrückte ist, wenn ich es mal ergänzen darf, dass wir im Grunde jetzt auch das Militär wiederum anstellen, um diese zivile Infrastruktur zu schützen. Das kostet halt unglaublich viel Geld. Also wir wissen beispielsweise, also wie Annika sagte, ich war da in Norwegen und habe mit den Norwegern gesprochen und die haben damals schon gesagt, jetzt ist es auch mittlerweile offiziell, dass die Deutschen halt mit den Norwegern jetzt so eine Kooperation haben, dass die halt versuchen, so mit Unterwasserdrohnen diese Gaspipelines abzufahren etc. Kostet also unwahrscheinlich viel Geld, um diese fossile Infrastruktur zu schützen. Und es ist noch nicht mal möglich, also was auch alle da gesagt haben, also das Militär selbst natürlich jetzt nicht so direkt, also keiner will das so offen sagen, aber im Grunde sagen sie, stellen Sie sich vor, das sind 9000 Kilometer Erdgaspipelines alleine, ohne die Erdölgeschichten. Ne? Wie soll man das schützen können? Das ist ja quasi unmöglich. Ne? Also man kann ja nicht überall diese Drohnen da langfahren lassen, das kann man halt, weiß ich nicht, einmal im Jahr machen, alles abfahren maximal, aber ja, also es ist quasi nicht möglich und es kostet sehr viel Geld und auch das Militär ist da wieder eingespannt, das auch noch zu schützen. Ne?
Es ist eigentlich absurd, dass wir jetzt mit dem Sondervermögen des Bundes mit Milliardenbeträgen in Waffensysteme investieren, die wir letztendlich dann selber gar nicht auf Dauer betreiben können. Also ich habe jetzt mal gelesen, dass laut Rüstungsindustrie die europäischen Treibstoffvorräte gerade mal für 3 Monate Krieg reichen würden. Dann wären die Lager einfach leer. Ich fand ganz spannend, die Rüstungsindustrie scheint mir da etwas weitsichtiger als Politik und vielleicht auch Militär zu denken. Ich habe dieser Tage ein interessantes Interview mit der Leiterin des Wasserstoffprogramms von Rheinmetall, also dem großen Rüstungskonzern, gelesen. Und sie sagt, und der Satz könnte fast aus eurem Buch stammen. Sie sagt, Kraftstoffe sind der Mittelpunkt der Verteidigungsbereitschaft und zugleich deren größte Flanke, nämlich dann, wenn sie nicht zur Verfügung stehen. Und um diese offene Flanke zu schließen und die Kraftstoffversorgung im Krisenfall zu sichern, plant Rheinmetall oder schlägt es zumindest vor, den Aufbau eines europaweiten Netzwerks sogenannter autarker Energieinseln. Dort soll also so in unmittelbarer räumlicher Nähe von Wind- und PV-Anlagen mithilfe von also dieser erneuerbaren Energien dann grüner Wasserstoff dezentral erzeugt werden.
Ja, ich habe auch gedacht, als ich das gelesen habe, vielleicht hat sie ja unser Buch gelesen, weil es ist ja auch nur naheliegend, weil, wie wir auch im Buch erzählen, ist es ja so, wenn wir überlegen, wir sind in 20 Jahren, sollen wir klimaneutral sein, also nach dem Klimaschutzgesetz und nach dem europäischen Recht. Das heißt, dass es dann hier im Grunde auch keine fossile Infrastruktur mehr gibt. Das heißt, wenn dann nur noch das Militär fossil ist, dann wird es ja auch richtig teuer. Also was die Militär, also wenn quasi die Gaspipelines oder die Öllager nur noch fürs Militär betrieben werden, also dann wird es halt richtig teuer. Ne? Also jetzt profitieren sie ja quasi noch von dem zivilen Verbrauch. Das ist so eine Sache und das überlegt sich natürlich auch die Rüstungsindustrie. Und wenn wir jetzt halt sehen, Sie angesprochen haben, ne, diese 100 Milliarden, die jetzt bis 2030 in die Verteidigung gehen, das wäre absolut fahrlässig, das jetzt in fossile Nachrüstung zu stecken, sondern natürlich muss ein Teil und vor allen Dingen auch von diesen Infrastrukturgeldern, die da drin sind. Ne? Also eine Sache sind ja die Waffen selbst, aber die anderen Sachen sind ja die Infrastrukturgelder, die auch drin stecken in diesem Sondervermögen. Und das muss jetzt, egal wie man jetzt auch diese über Sondermilliarden kann man ja auch streiten, ne, fürs Militär, aber egal wie man so steht, also wenn sie es machen, dann muss das aber auf jeden Fall in grüne Infrastruktur fließen. Also schon allein deswegen, weil jetzt 20 Jahre vorher jetzt da noch so ein ziviles, so ein fossiles Militär aufzubauen, totaler Irrsinn ist, weil es uns dann halt ab 2045 richtig, also nochmal richtig teurer kommt, plus den ganzen sicherheitspolitischen Risiken, die wir auch schon angesprochen haben. Und die Rheinmetall-Verantwortliche da für den Wasserstoffbereich ist natürlich auch richtig, dass bestimmte Sachen auch nur mit synthetischen Kraftstoffen oder mit Wasserstoff betrieben werden können. Also ein Panzer wird man halt nicht mit Solar betreiben können. Das ist technisch einfach nicht möglich. Und deswegen ist es für bestimmte Bereiche oder für bestimmte auch Fahrzeuge oder Waffen, denke ich, wird es wahrscheinlich auch keine andere Möglichkeit geben, das zu machen. Aber das muss halt trotzdem jetzt angeschoben werden. Und noch ein letzter Satz zur Verteidigung oder was überhaupt, was sie meinte mit diesen dezentralen Energieinseln. Das wird jetzt zum Beispiel auch in der Ukraine ganz stark überlegt, weil wir sehen ja da, dass Russland einfach ganz stark diese zentralen Kraftwerke angreift und wir sehen, was für verheerende Folgen das hat. Wenn man ein Heizkraftwerk da zerstört, dann sind gleich hunderttausende Haushalte betroffen. Und deswegen wächst auch in der Ukraine, ich habe jetzt auch in Interviews geführt mit dort mit Stadtwerken etc., auch im zivilen Bereich einfach die das Bewusstsein dafür, dass man einfach eine dezentralere Energieinfrastruktur aufbaut, weil man dann einfach nicht so angreifbar ist. Ne? Das heißt, wenn ich Wärmepumpen verteilt habe oder Solarfelder, ne, dann und wenn dann eine zerstört wird, dann sind halt weniger Leute betroffen und man kann das einen schneller wieder absichern. Und da wächst jetzt wirklich auch das Bewusstsein. Das zeigt es halt auch, wie wichtig das auch für die, also um resilient zu werden als Land, ne, gegenüber Bedrohung.
Mhm. Genau. Wobei jetzt in der Wasserstoffgeschichte natürlich auch sehr viele Probleme gleichzeitig mit verbunden sind. Die haben wir auch sehr ausführlich beschrieben jetzt in unserem ersten Buch, weil das natürlich auch eine Ressource ist, die wir bislang nur zu ganz geringen Anteilen in Grün haben. Also sehr viele Firmen planen ja auch mit Wasserstoff, der wiederum auf Gas basiert, also letztlich auch auf Importen oder mit grünem Wasserstoff, der aus afrikanischen Staaten nach Deutschland importiert wird. Also da wäre es auch wieder wichtig, dass die Politik tatsächlich umdenkt, um unabhängiger und autonomer zu werden, zumindest auf europäischer Ebene, und nicht wieder neue Verträge abschließt, die uns wieder die Hände binden gegenüber Staaten, die uns dann sozusagen mit dieser Lieferung in der Hand haben. Also da konnten wir leider auch beobachten bei unseren Recherchen, dass sich da einiges wiederholt, was für die fossilen Ressourcen gilt, dass das auch beim Wasserstoff wieder eine Rolle spielt, sich da ja sozusagen aus anderen Ländern bedienen zu lassen, weil wir es hier in Deutschland bislang nicht richtig hinbekommen oder die Planung nicht ausgereift ist. Und dann auf der Ebene dann wieder neue Abhängigkeiten entstehen.
Ich würde gerne nochmal das Stichwort Ukraine aufgreifen. Täuscht da mein Eindruck? Ich hatte das Gefühl, dass mit dem Ausbruch des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine im Februar 2022, also jetzt vor 4 Jahren, und die sich damals eben, also schon im Vorfeld eigentlich abzeichnen, Versorgungsengpässe, dass da die Sensibilität für diesen ganzen Themenzusammenhängen und für diese Abhängigkeiten bei uns in Deutschland doch enorm gestiegen ist und auch Gegenstand der öffentlichen Auseinandersetzung war. Also ich zitiere selten und ungern Christian Lindner, aber er hat damals den Begriff, den finde ich treffenden Begriff der Freiheitsenergien erwähnt gegenüber den erneuerbaren Energien, dass die also quasi die Freiheit unserer Gesellschaft sicherstellen können gegenüber diesen Abhängigkeiten. Also wir waren da irgendwie schon mal weiter in der Debatte, habe ich das Gefühl.
Ja, den hellen Moment hatte Herr Lindner im Mai 2022 gehabt, genau, also kurz so 2 Monate nach dem Ausbruch des Ukraine oder nach dem Überfall des Russlands auf die Ukraine. Und wie wir wissen, hat er diesen hellen Moment nicht lange gehabt. Aber trotzdem ist dieser Begriff der Freiheitsenergien absolut richtig und gut. Und man sieht, wie stark, wie Sie gerade schon gesagt haben, einfach dieses Bewusstsein damals schon da war. Und wir erinnern uns alle, im Grunde hat dieses Bewusstsein aber, ich würde mal so schätzen, so 8-9 Monate angehalten, wo man wirklich gesehen hat, okay, die Gasspeicher und die leeren sich und der Winter kommt. Und es war eine unglaubliche Angst, die in Deutschland geherrscht hat. Ich meine, so einen Versorgungsengpass hatte man im Grunde seit der Ölkrise Anfang der 70er Jahre nicht mehr gehabt. Also eigentlich noch schlimmer, weil es jetzt wirklich diese Heizung betroffen hat, weil ja über 70% der Deutschen immer noch mit fossilen Rohstoffen heizen und auch noch mit Gas vor allen Dingen. Und da war einfach so diese Angst ganz da. Und die Angst hat so lange angehalten, im Grunde bis die Regierung ja wieder so LNG, also Flüssigerdgas, dann eingekauft hatte und man irgendwie gemerkt haben, oh, die Heizkörper werden ja doch nicht kalt und sind jetzt irgendwie warm und jetzt haben die das irgendwie wieder gewuppt und dann kam die Gaspreisbremse und man hat 30 Milliarden allein in diese Gas- und Strompreisbremse gepackt. Das sind Steuergelder, die einfach weg sind. Ne? Genau, und dann hat die Regierung, war aber noch immer, also ich sag mal, der grüne Teil dieser Regierung war immer noch auf diesem Bewusstseinsstand, okay, jetzt haben sie ja echt alle verstanden, dass irgendwie Energieimporte zu Knappheiten führen können. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn das jetzt angekommen in der Bevölkerung ist, also sie waren immer noch auf dem Stand nach so einem Jahr und gesagt, dann können wir doch jetzt irgendwie das Gebäudeenergiegesetz reformieren, also das sogenannte Heizungsgesetz, wie sich dann im Volksmund durchgesetzt hat. Und die Leute sind ja überzeugt davon, dass sie jetzt von ihren Gasheizungen loskommen müssen. Ja, und das war der große Irrtum. Und da hat man gemerkt, wie schnell so ein Bewusstsein wieder weg sein kann. Also ich sage nicht, dass die Leute hätten in einem kalten Wohnzimmer sitzen müssen, um das zu verstehen. Aber irgendwie hat im Grunde diese Regierung damals auch nicht geschafft, die Leute davon zu überzeugen, dass diese Abhängigkeit von Fossilen eben genau das Problem war und dass man das halt auch nicht jedes Mal mit irgendwie Milliarden Steuergelder abfangen kann oder sollte und dass es ein dauerhaftes Problem ist. Und das ist so ein bisschen, also wirklich die Tragik gewesen, dass das, dieser Bewusstseinsmoment, den Sie angesprochen haben, richtigerweise so kurz war.
Mhm, mh. Ja, weil was ja dann passierte, es gab ja dann diese Kampagne gegen das Heizungsgesetz, das Susanne gerade angesprochen hat. Also wir haben ja auch mal nachgezählt und es gab ungefähr fast 80 Schlagzeilen in der Bild-Zeitung, noch viel mehr in der gesamten Springer-Presse, die teilweise wirklich mit falschen Informationen gearbeitet haben und die Leute in Angst und Schrecken versetzt haben. Also so, als würde jetzt jeden Moment der damalige Wirtschaftsminister Habeck in den Heizkeller kommen und die Gasheizung aus der Wand reißen. Also so war ja der Tenor vieler Artikel. Und man trifft ja heute noch sehr viele Leute, die wirklich noch diese Angst haben. Also das hat sehr stark gewirkt, diese Kampagne, und hat auch auf viele Jahre, das haben wir auch von verschiedenen Insidern aus der Regierung erfahren, dann weitere richtige Reformen sozusagen verunmöglicht. Also die Angst danach war groß, dass wieder so eine Kampagne kommen könnte gegen Gesetze, die uns unabhängiger machen würden, also beispielsweise die dazu motivieren, Häuser und Wohnungen zu dämmen, um den Energiekonsum zu senken beispielsweise. Das wurde danach alles unmöglich, weil diese Kampagne so eine Wirkung entfaltet hat. Also es wurden ja viele Sympathiepunkte ging verloren. Letzten Endes ist wahrscheinlich darüber auch die Ampel zerbrochen, weil das so weitreichende Folgen hatte. Und das alles für ein Heizungsgesetz, was tatsächlich den Deutschen sehr gut getan hätte, nämlich, also es gibt es ja jetzt aber in abgeschwächter Form, tatsächlich ja zu sehr viel mehr unabhängigeren Wärmepumpen geführt hätte, für die man nur in Anführungszeichen Strom braucht, den man aber zu 100%, wenn es grüner Strom ist, in Deutschland hätte herstellen können. Also die Abhängigkeit wäre da gekappt worden für die vielen Gasheizungsbesitzer. Und ja, es ist ein bisschen, wie Susanne sagt, ein bisschen tragisch tatsächlich, dass dieser Erleuchtungsmoment sozusagen mit dem Angriffskrieg von Russland nur so kurz gehalten hat und danach wieder letztlich die fossilen Kräfte oder die rückwärtsgewandten Kräfte in der Gesellschaft so die Oberhand gewonnen haben in der Diskussion.
Und die Abhängigkeiten ja auch fast jetzt nochmal festgeschrieben wurden mit den 750 Milliarden Euro, die die EU Donald Trump versprochen hat als Gegenleistung für Flüssiggaslieferungen.
Also ja, dieser Vertrag war auch ein Grund, warum wir das Buch geschrieben haben, okay, weil der wurde ja im vergangenen Sommer geschlossen zwischen Ursula von der Leyen und Donald Trump. Ja. Und da haben wir auch gedacht, das darf doch nicht wahr sein, dass wir jetzt wieder auf so viele Jahre mit so viel Geld verpflichten.
Und absolut, vielleicht nochmal ganz kurz als Ergänzung nochmal so ein Praxisbeispiel, dass es eben in anderen Ländern nicht so gelaufen ist. Und wir haben dann auch so ein bisschen darüber nachgedacht, warum das so ist. Weil in Deutschland einfach die Macht auch von Medienkonzernen wie Springer einfach so extrem, also doll ist, dass quasi diese Angst, die eigentlich vorher vor dem kalten Wohnzimmer hatten, ersetzt wurden vor, Herr Habeck kommt vorbei und reißt mir irgendwie die Heizung aus dem Keller, umgemünzt wurde. Also das ist schon erstaunlich, wie stark so eine Narrative auch von rechts oder von Neoliberalen wie der FDP und auch von rechten CDUlern da greift. Und ich will ein Beispiel sagen, ich war dann in Dänemark gewesen im Jahr 2023 und habe mir dort die größte CO2-basierte Wärmepumpe, also Meereswasserwärmepumpe der Welt, damals war es die größte, angeschaut, in einem kleinen Örtchen Esbjerg. Und da habe ich den Bürgermeister, also da werden quasi tausende Haushalte damit versorgt, also über so ein Nahwärmenetz. Und dann habe ich den Bürgermeister da gefragt, ja, mussten Sie den Leute hier denn überzeugen, diese Flusswärmepumpe, diese Meereswasserwärmepumpe hier zu bauen? War ja auch Investitionskosten, hier war vorher ein Kohlewerk, ne, das hat ja irgendwie auch alle versorgt mit Wärme und es gab ein Erdgaswerk dann auch noch daneben. Also sie hatten vorher halt auch sehr fossile Aufstellung. Und dann sagte der Bürgermeister, nee, ich musste hier überhaupt niemanden überzeugen, sondern die Leute haben das von mir eingefordert. Ich habe gesagt, wenn ich hier nicht bald Flusswärmepumpe und erneuerbare Wärme mache, dann wäre ich hier nicht wieder gewählt. Und der war kein Grüner, sondern eher, wenn man das jetzt so ummünzen würde, eher ein Liberaler, also eher so Richtung FDP, wenn man das jetzt mal auf deutsche Politik übersetzen würde. Und das sind so, ja, das ist wirklich interessant, dass das in anderen Ländern saß der Gasschock. Und auch der Abhängigkeitsschock viel tiefer gefühlt.
Mhm. Ich würde gerne dem Gespräch nochmal einen anderen neuen Dreh geben. Mir ist es auch nochmal aufgefallen bei der Lektüre, dass die Gewinnung von Öl und Gas offenbar und irgendwie mit autoritären Regimen verbunden ist. Also wenn man mal von Norwegen abzieht, gibt es kaum Länder auf der Welt, die nennenswert Öl und Gas exportieren, die keine autoritären Unrechtsstaaten sind und selbst die USA entwickeln sich ja gerade in genau diese Richtung. Ist das Zufall oder hat das System?
Also das hat System. Es gibt ja auch Studien dazu, wie sozusagen die fossilen Energien quasi untrennbar in sehr vielen Fällen mit autoritären Regimen verbunden sind. Also wenn man sich einmal die Staaten des Nahen Ostens ansieht, die ja seit einigen Jahrzehnten erst sozusagen auf ihren Reichtum auf Öl bauen. Da gibt es ja, glaube ich, kaum eine Gesellschaft, in der wir jetzt leben wollen würden und noch weniger wir Frauen. Also da gibt es ja Länder mit massiven Menschenrechtsverletzungen, sei es jetzt Katar oder Saudi-Arabien mit Foltermethoden, mit Inhaftierung von Oppositionellen. Also es sind alles Staaten, die extrem hierarchisch aufgebaut sind und die das Vermögen dieser fossilen Reichtümer auch auf wenige Menschen konzentrieren. Ne? Also es ist ja nicht so, als wären das dann ganz blühende Staaten sozusagen für alle, die da wohnen, sondern das ist halt eine kleinere Kaste, die davon wahnsinnig profitiert, die mit uns sozusagen die Verträge abschließt oder mit unseren Tankstellenverbänden oder anderen Chemieverbänden, die das Gas und Öl importieren. Und das sind, ja, also es gibt, glaube ich, kaum ein Land, es wird immer Norwegen sozusagen als Ausnahmeland genannt, sicherlich auch zu Recht. Es ist ein sehr schönes, sehr demokratisches Land. Aber es ist eben die Ausnahme, weil die meisten anderen Länder mit großen fossilen Ressourcen keine guten Staaten sind. Und an der Stelle ist auch nochmal wichtig zu betonen, das haben wir auch länger recherchiert, weil es eben so wichtig ist, dass man sich die Lieferländer auch nicht so einfach aussuchen kann, also insbesondere bei Öl nicht, weil es eben diesen internationalen Ölhandel gibt und man kann jetzt nicht sagen, wir wollen jetzt eigentlich nur irgendwie das nette Öl aus Norwegen oder aus den USA, vor allem zu Zeiten, als die USA noch ein bisschen demokratiefreundlicher war. Das kann man eben nicht, weil jeder Tropfen Öl wird sozusagen auf dem Welthandel viele Male über verschiedene Trader auch hin und her gehandelt in Sekundengeschäften. Es geht durch verschiedene Hände und sozusagen selbst die Verträge, die man mit einzelnen Ländern abschließen mag, sind letztlich an den internationalen Handel gebunden. Also es gibt kein unschuldiges Barrel Öl in dem Sinne.
Ja, es gibt also einige wenige Länder und das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, auch einige wenige Konzerne, 5 große Konzerne, die massiv vom Export und der Verarbeitung fossiler Energien profitieren. Also es geht immer zentral auch um Profitinteressen einer mächtigen fossilen Industrie. Aber mir scheint, dass das allein noch nicht ganz dieses Festhalten am Fossilen auch in unserer Gesellschaft erklärt. Irgendwie hat man bei dem Heizungsgesetz auch gesehen, es hat immer auch so eine Dimension von Kulturkampf und es geht irgendwie um Identitätspolitik. Und ich denke, das sieht man sehr gut auch in den USA, wo ihr ja auch öfters für Recherchen unterwegs wart. Ihr zitiert in eurem Buch die US-amerikanische Politikwissenschaftlerin Kara Neudaggett, die in diesem Zusammenhang das Konzept der Petromaskulinität entwickelt hat. Was ist darunter zu verstehen? Könnt ihr das irgendwie veranschaulichen, was damit gemeint sein könnte?
Ja, das ist genauso. Erstmal ist es so, dass natürlich dieses Verknüpfen von fossilen Energien mit Patriotismus und mit Männlichkeit natürlich auch ein Stück weit das Ergebnis ist von Narrativen, die von industrienahen Denkfabriken jahrzehntelang gestreut wurden. Und jetzt, also seit auch schon ein paar Jahrzehnten auch rüberschwappen hier nach Europa und hier beispielsweise auch von der AfD etc. dankend aufgegriffen werden. Und das, was Frau Deggett beschreibt und was wir auch sehr schön an der Rhetorik eben von Trump oder AfD-Leuten etc. sehen können, ist eben, die gehen da rein in diesen angeblichen Identitätsverlust, den einige, also der ihnen teilweise eingeredet, den vor allem Männern eingeredet wird, aber den sie vielleicht auch im gewissen Sinne durch diese sich verändernde Welt spüren. Also da geht sie rein. Also im Grunde diese Verlustangst des Mannes, die Frau ist jetzt emanzipiert und die geht jetzt arbeiten und steht nicht mehr am Herd. Ich werde im Grunde überflüssig als männlicher Part hier und als starker Vater und Patriarch. Und jetzt wird mir im Grunde auch noch mein stinkendes Auto genommen. Also um das so kurz zu sagen, sie beschreibt es natürlich viel ausführlicher. Und diesen Gedanken haben wir so ein bisschen aufgegriffen, haben gesagt, eben ja, es geht natürlich um Profite, aber es geht eben auch um diesen Kulturkampf. Und die Rechte geht halt gerne rein in so eine Lücken, sag ich mal, ne, wo die Leute so ein Verlustangstgefühl haben und versucht, das zu füllen mit angeblichen Erzählungen, wo es früher besser war und was sie halt angeblich verlieren können, was das nie wiederkommt und was ihnen genommen wird. Ne? Also dieses Gefühl, okay, mir wird jetzt hier was geraubt. Und das stößt halt rein in diese allgemeine Verunsicherung, die bei Männern, wie viele Studien auch zeigen, besonders stark ist, ne? Und versucht aus dieser Angst und dieser Verunsicherung so eine Pseudo-Identität zu schaffen, so nach dem Motto, mein Auto und ich als Mann in meinem Sportwagen und meine Gasheizung. Und das war schon immer so und früher war es eh alles besser etc. Und das wollen sie mir jetzt alles nehmen. Ne? Also diese Unsicherheit durch diese schnell verändernde Welt plus, wie gesagt, Emanzipation der Frau etc. Und natürlich diese ganze also diese ganze, alles, was Emanzipation ist, kam natürlich auch im historischen Verlauf eher von links, nämlich von der 68er-Bewegung. Und deswegen kommt jetzt im Grunde dieser geballte Rollback mit diesem fossilen Mantel, schlägt das jetzt alles zurück. Und das ist so ein bisschen das Problem. Aber im Grunde wissen wir alle, dass weder Klimaschutz noch Energiesicherheit noch Umweltschutz irgendeine politische Farbe hat, sondern das sind halt Fakten. Und die werden natürlich auch von dieser Rechten extra grün oder links geframed. Das muss man immer auch dazu sagen.
Mhm. Zur fossilen Identität vielleicht noch genauso. Dann hatte jetzt sozusagen die fossile Kultur der Bevölkerung oder der männlichen Bevölkerung beschrieben. Aber die gibt es natürlich auch innerhalb unserer Bundesregierung. Also wenn man bei Korrektiv mal recherchiert, wie ein bisschen genauer zu Friedrich Merz' Biografie, der hat ja den Großteil seiner Karriere, also alle Merkel-Jahre, in fossilen Konzernen oder als Anwalt für fossile Konzerne, beispielsweise für BASF, den größten Grasnutzer in Deutschland, verbracht. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche war auch bei einem Gasversorger tätig. Also wir haben da auch ein Kabinett, sag ich mal, das auch damit aufgewachsen und groß geworden ist, also was sozusagen durchtränkt ist auch von dieser fossilen Geschichte, die ja bislang für Deutschland zumindest erfolgreich verlaufen ist. Also wenn man jetzt auf die, nicht unbedingt auf die Umweltschäden und so weiter guckt, sondern auf die wirtschaftlichen Kennzahlen, hat das ja bislang sozusagen gut funktioniert. Und das Kabinett ist halt genau mit dieser Ideologie, die Deutschland AG, die viel Öl und Gas verbrennt und damit großartig wird, sozusagen aufgewachsen und alt geworden. Und das ist auch, glaube ich, ein großer Hemmschuh, da jetzt nochmal umzudenken.
Aber dieser petromaskuline Habitus, der ist dann in den USA, ist ja noch eher lebbar, wahrscheinlich auch auf längere Zeit, weil die einfach über diese enormen fossilen Ressourcen verfügen. Aber für uns in Deutschland ist das eigentlich kein Zukunftsmodell aus verschiedenen Gründen.
Ja, es ist halt ganz stark da mit diesem Patriotismus verbunden. Und da macht es im gewissen Sinne, wenn man Klimaschutz ausblendet, auch irgendwo Sinn. Also das ist alles furchtbar. Und wie wir wissen, auch eine Konstruktion natürlich der fossilen Industrie dort. Aber da haben sie wenigstens ja Gas- und Ölreserven. Also wir in Deutschland können das ja noch nicht mal mit Patriotismus verbinden, so wie die AfD es versucht. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil wir gar nichts haben. Also das ist schon dieser leichte Irrsinn da dran. Ja.
Okay, also halten wir erstmal fest, Energiepolitik ist nicht nur Klimapolitik, ist auch Sicherheitspolitik. Und das war jetzt sozusagen der neue Gedanke. Beides hat auch eine Gender-Dimension und etwas salopp gesagt, wir müssen uns was einfallen lassen, was man den Männern anbieten kann, damit sie auf etwas weniger zerstörerische Art und Weise glücklich werden. Bevor wir nun langsam in die Schlussrunde unseres Gesprächs kommen, möchte ich noch auf einen möglichen Einwand zu sprechen kommen, den sicherlich einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer bereits in den Sinn gekommen ist. Die erneuerbaren Energien, also Windkraft, Photovoltaik vor allen Dingen, werden zwar heimisch produziert, aber dennoch gibt es ja auch dort gewisse, auch durchaus problematische Abhängigkeiten. Wir brauchen für die Anlagen, also für die Batteriespeicher, bestimmte Rohstoffe, darunter viele seltene Erden, die es bei uns in der Regel genauso wenig gibt wie Öl und Gas. Tauschen wir hier nicht erneut eine Abhängigkeit durch eine andere aus? Oder wo wären da die Unterschiede zu sehen zwischen diesen Abhängigkeiten?
Genau, also die Gefahr besteht auf jeden Fall insbesondere deswegen, weil wir ja unsere Solar- und Windkraftenergie in Deutschland mehr oder weniger kaputt haben gehen lassen oder verschiedene Regierungen sozusagen Förderinstrumente haben fallen lassen und diese Industrie ja sozusagen sang- und klanglos haben beerdigt, ganz im Gegensatz zur Kohleindustrie, die lange Zeit noch unterstützt wurde. Also wir hatten ja mal diese Industrien. Jetzt kommt der Großteil tatsächlich aus Asien, also aus China. Und das ist ein Problem, weil von China möchte man natürlich auch nicht abhängig sein. Und wenn die nächste Taiwan-Krise kommt, sind wir da auch wieder in demselben Dilemma, wie wir es mit russischem Gas waren. Also genau, das ist ein großes Problem, aber mit dem entscheidenden Unterschied, dass wir aus dieser Abhängigkeit wieder größtenteils zumindest herauskommen können, indem wir die Dinger wieder selbst produzieren und auch die seltenen Erden oder Rohstoffe, die wir bislang nicht haben, genau, müsste man natürlich auch diversifizieren und haben dann eben den entscheidenden Unterschied, dass wir die Materialien oder die Windräder, die Solarpaneele einmal haben und dann auf Jahrzehnte nutzen können, idealerweise dann auch noch vernünftig recyceln, was bislang ja auch noch kaum gemacht wird. Also das heißt, es ist ein Riesenunterschied zwischen einer Öl- oder Gaspipeline, die immer funktionieren muss, Tag und Nacht, damit wir hier versorgt werden. Und ja, diese Hardware, hat Susanne das mal im Buch genannt, die wir einmal kaufen und die dann hier steht und funktioniert und nicht mehr weggenommen werden kann sozusagen, für die uns niemand mehr erpressen kann, weil sie ist nun mal da und produziert bereits Strom. Also es ist ein großer Unterschied und diese Abhängigkeit kann eben im Gegensatz zu Öl und Gas, das wir hier nicht haben, ja, zu großen Teilen ersetzt werden.
Also eine Abhängigkeit ist da, aber irgendwie abgemildert auch eben, weil das eine ein Investitionsgut ist, mehr oder weniger einmalig. Und ab da, was den Verbrauch oder die Produktion der Energien angeht, ich nicht mehr in dieser Abhängigkeit bin, wenn das Windrad mal da steht oder die Photovoltaikanlage aufgebaut ist. Fast noch schwerwiegender scheint mir zu sein, dass der Abbau von Rohstoffen für die Energiewende vielfach mit auch mit ökologischem Raubbau, aber auch mit Menschenrechtsverletzungen verbunden ist, wie zum Beispiel Kinderarbeit beim Kobaltabbau oder Verletzung der Rechte indigener Völker beim Lithiumabbau vor allen Dingen. Da gibt es offenbar also erhebliche Zielkonflikte, die es zu meiden gilt, wenn wir nicht sozusagen die Energiewende im Blick so etwas wie grünen Kolonialismus betreiben wollen.
Ja, absolut. Deswegen geht es ja auch nicht darum, irgendwie eins zu eins alles zu ersetzen und einfach, es ist natürlich die Gesellschaft insgesamt, die auch einfach viel zu viel verbraucht und viel an Sinnlosigkeiten verbraucht, Stichwort Überkonsum. Und das ist natürlich was, was man auch nicht so gerne gehört in diesem Zusammenhang, aber im Grunde wissen wir ja alle, dass auch dieser Überkonsum auch eine gewisse Kompensierung von Sachen dieser Gesellschaft ist, die nicht da sind, ne? Ein gewisser Zusammenhalt etc. Also das würde jetzt alles zu weit führen, aber im Grunde ist es schon angebracht, auch generell ein bisschen mehr über Suffizienz nachzudenken, und zwar nicht im Sinne, also Suffizienz von, dass man einfach versucht, den Verbrauch runterzuschrauben, also nicht nur beim Konsum, aber eben auch bei der Energie. Und das eben nicht mit so einem Verzichtsnarrativ, also wirklich auch, ehrlich gesagt, auch für ein rechtes Narrativ halte, das gestreut wird, um den Leuten halt Angst zu machen und Verlustängste zu wecken, sondern mit im Grunde einem positiven Narrativ, was uns vielleicht schon auch zu den Lösungen bringt, dass man sagt, ja, man kann auch mit weniger nicht nur zufrieden sein, sondern besser und positiver leben, ne? Sondern was ist denn uns eigentlich wichtig? Also was ist wichtig? Genau diese Frage sollten wir uns doch eigentlich stellen und die wird nicht mehr gestellt, ne? Also wenn man nur an Wachstum denkt und mehr haben, dann denkt man halt im Grunde nicht daran, was ist eigentlich uns wichtig? Also Stichwort Gesundheit, gesunde Umwelt um einen herum, Liebe, Zuneigung, Beziehungen, menschliche Beziehungen zwischen Nachbarn, Gemeinschaften und so weiter. Und ich finde ja, das muss man auch alles mitdenken, ne? Und das hört sich jetzt so ein bisschen nach eher so einer soften Lösung an, aber nein, im Grunde ist es eine harte Lösung, weil es auch unsere gesamte Gesellschaftsstruktur hinterfragt und eigentlich fragt, was ist Glück und was brauchen wir eigentlich wirklich, um glücklich zu sein und in dieser Gesellschaft zusammen zu leben. Und viele Probleme, die wir halt auch vielleicht haben, auch gerade wenn wir sehen, die Spaltung der Gesellschaften etc., kommt natürlich auch von diesem fehlenden Zusammenhang und den kompensieren wir absolut natürlich nicht mit mehr Konsum und Materialismus. Aber da sind wir vielleicht schon so ein bisschen bei den Lösungen jetzt im Grunde. Und ich denke, eine Lösung müsste auf jeden Fall sein, und das haben Sie jetzt ganz gut dahin geleitet, ist eben natürlich auch Energie einzusparen. Also auf der einen Seite passiert das auch schon, weil die Technologien teilweise immer effizienter werden. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Es gibt ja auch positive Nachrichten. Das sieht man auch seit 1990, wenn man sich da energieeffizient anschaut, von vielen Geräten beispielsweise, die auch im Alltag verbrauchen. Das ist ja extrem stark runtergegangen. Das sind Effizienzgewinne. Aber natürlich auch überlegen, okay, für was und für welche Anwendung oder was braucht man überhaupt? Ne? Wofür braucht man das überhaupt? Also Stichwort eben chemischer Dünger etc. Ne? Aber eben auch über Konsum. Und da ja, ist schon auch unser Appell, da mal drüber nachzudenken und nicht einfach so eins zu eins in der Energiewende so weiterzumachen.
Gut. Ja, ist eigentlich ein ganz schöner Bogen, den wir jetzt geschlagen haben, sozusagen von der Sicherheitspolitik kommend und in der Suffizienzdebatte oder Debatte über Genügsamkeit auch zu enden. Ihr habt in eurem Buch, und damit würde ich dann auch gerne unser Gespräch schließen. Ihr habt in eurem Buch die einzelnen Kapitel immer, wie ich finde, sehr leserfreundlich mit sogenannten Takeaways versehen, also so Kernbotschaften zum Mitnehmen. Was hättet ihr denn sozusagen zum Abschluss an 2, 3 solcher Takeaways, die ihr unseren Zuhörern und Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben wollt?
Also mein Lieblings-Takeaway, genau, haben wir jetzt gerade schon ein bisschen besprochen, das ist die Suffizienz. Ich versuche selbst ein bisschen sparsamer zu leben und das geht auch sehr gut mit hoher Lebensqualität. Aber was auch sozusagen eine politischere Lösung ist, sind natürlich eher die Bürgerenergien, also diese dezentralen Energien, die einfach wahnsinnig viele Vorteile haben für die Sicherheit, haben wir schon einige Punkte angesprochen, die werden weniger angegriffen, sind nicht so abhängig. Und sie können eben, das beschreiben wir auch im Buch, Dörfer, die schon energieautark leben und damit sehr gut fahren, also in Sicherheit leben. Die Bürger werden idealerweise auch noch an den Profiten oder den Ausschüttungen der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien beteiligt, sind dadurch, ja, wachsen dadurch viel mehr zusammen als Gemeinschaft. Es gibt nicht diese Fronten für oder gegen Windräder. Also sobald Bürgerinnen beteiligt werden, kann man überall im Land beobachten, verschwinden auch die Aversionen gegen erneuerbare Energien. Also das wäre so mein Takeaway, dass man diese ganz dezentralen, das kann ja sogar auf Straßenebene sein, auf Siedlungsebene oder auf Ortsebene, dass man diese Lösung großflächig sozusagen ausprobiert. Und ich glaube, das wäre auch wirklich ein großer Sprung für die Demokratie und Bürgerbeteiligung und Zufriedenheit sozusagen mit dem Staatssystem, die das mit sich bringen kann, einfach durch die Beteiligung, die man da erfährt. Also das ist, glaube ich, so eine noch ein bisschen kleinteilige Lösung, aber die auf vielen Ebenen sehr wirksam sein kann.
Mhm. Ihr beschreibt ja in eurem Buch abschließend auch so eine Gemeinde, die also beispielhaft, der es gelungen ist, da eine komplette Autonomie auch herzustellen.
Genau, absolut. Und davon gibt es auch schon eine ganze Menge, nämlich rund 200 Energie, also autonome oder auf jeden Fall Energiekommunen, Gemeinden gibt es schon in Deutschland, also die schon auf 100% erneuerbare sind. Das teilweise natürlich dann auch ins Netz, also autonom heißt ja immer, die sind jetzt nicht autonom, sie sind natürlich ans Netz angeschlossen, aber sie können sich selbst komplett mit Wärme und Strom aus erneuerbaren Energien versorgen. Und sind natürlich ein Vorbild für viele, weil ich denke auch diese Dezentralisierung, da kann ich mich nur anschließen, haben wir auch ganz stark gemacht. Das ist eine wichtige Sache, weil es geht eben auch um die Dezentralisierung von Reichtum. Weil wie gesagt immer auch diesen Gerechtigkeits- und Sozialgedanken im Hinterkopf haben. Fossile Energien bedeuten Reichtum für wenige. Erneuerbare Energien kann eine Verteilung von Reichtum nach unten bedeuten. Und das halte ich auch gerade in der Lage, wir sind, was die wirtschaftliche Rezession angeht, etc., für eine große Chance, die Leute da rauszuholen, beziehungsweise auch in so Energiegenossenschaften aktiv zu sein. Das war in diesem Dorf, wo wir da waren, so gewesen. Ne? Die Leute haben damit mit den Geldern in ihrer Gemeinde da den Fußballplatz saniert und das Rathaus schön gemacht und haben sich schöne Abende und Events und Bürgerfeste damit finanziert. Und das ist ja dann wieder, sind wir wieder bei dem Zusammenhalt in der Gesellschaft, der so wichtig ist. Und das könnte alles passieren, wenn man halt diese Energiewende eben nach unten breit streut und nicht, dass dann, also der Kontrast dazu sind halt eben diese, das haben wir auch beschrieben in der Milliardenlobby, aber auch in der Sicherheitslüge, diese Milliarden, die halt bei wenigen reichen Leuten landen, die sich davon irgendwelche riesen Yachten kaufen, wo dann irgendwie 2 Mannequins da drauf sind und durch den Ozean schippern oder riesen Immobilien sich irgendwo kaufen und dann halt uns mit hohen Mieten abzocken. Und das muss man so, wo landet das Geld? Das ist Follow the Money, ist einfach eine ganz wichtige Sache und hat viel mit Demokratie und dem sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu tun. Das wäre so ein bisschen vielleicht auch so ein ganz wichtiger Takeaway von unserer Seite. Mhm.
Um dann nochmal die Brücke zu unserer Ausgangsfrage der Sicherheitsfrage zu schlagen, weil ich meine, diese Energiedörfer, da sehe ich jetzt noch nicht den unmittelbaren Link zu der Sicherheitsthematik. Abgesehen davon, dass man sozusagen den ganzen Druck auf das fossile System dadurch etwas relativiert.
Doch, absolut. Also dieses Dorf, wo ich da war beispielsweise, die haben sich ein eigenes Fernwärmenetz, Nahwärmenetz gebaut im Grunde, und zwar mit Bioenergie und hatten in der Gaskrise überhaupt kein Problem, weil die haben das schon vor 10 Jahren gemacht. Und die haben dadurch, dass sie so eine sichere Energie- und Wärmeversorgung, eine eigene haben, sogar Unternehmen angelockt, was wiederum ihre Gewerbesteuern unglaublich angehoben hat. Aber vor allen Dingen war es in der Gaskrise, das war ein Dorf, was keine Angst hatte. Die hatten überhaupt keine Versorgungsprobleme gehabt, weil sie waren halt unabhängig. Ne? Und natürlich auch jeder, der in der Gaskrise schon eine Wärmepumpe hatte, hat über die Probleme, Leute mit Gasheizung natürlich, also nicht gelacht, aber auf jeden Fall waren die fein raus. Ne? Also meine Mutter hatte zum Beispiel seit 20 Jahren eine Wärmepumpe in einem relativ ungedämmten Altbau auf dem Land, und die hat sich die ganze Zeit gefragt, was soll dieses Gerede, ne? Und die war natürlich überhaupt nicht betroffen von dieser von diesen Knappheiten, die wir durch den Überfall der Russlands auf die Ukraine hatten beispielsweise, ne? Und das ist schon ja natürlich ein Sicherheitsaspekt, der direkt trifft, aber generell ist es so, vielleicht noch als Takeaway zum Sicherheitspolitik, das hat aber Annika im Grunde auch schon gesagt, wir brauchen eine durch und durch eine Elektrifizierung der Gesellschaft. Das heißt also, dass alle Bereiche, nicht nur eben jetzt, was wir haben, die Stromversorgung, sondern eben alle Bereiche, auch der Transport und die Gebäude, eben elektrifiziert werden. Und dadurch, und zwar mit grünem Strom, und dadurch eben diese Abhängigkeiten, die wir haben, stark reduziert werden. Und das gelingt halt mit den, das kann auch gelingen, und da gibt es auch von Fraunhofer, gibt es zig Studien, das kann gelingen mit den Technologien, die wir jetzt schon haben. Und vielleicht als letzten Aspekt noch, ganz wichtig wäre natürlich, das sagt auch einer vom Fraunhofer-Institut in unserem Buch ganz zum Schluss, ganz wichtig wäre einfach, dass wir die erneuerbaren Industrie wieder nach Europa holen. Weil wir brauchen einen gewissen Prozentsatz von Solarpanelen, Windkraftwerken etc., die einfach selber produzieren, wo wir einfach, oder wenigstens Teile davon, dass wir halt einfach nicht so stark oder die Abhängigkeit auch von China reduzieren und hier auch gleichzeitig wieder Wertschöpfung und Arbeitsplätze schaffen. Und das wäre eigentlich so auch eines der ganz wichtigen, und das ist wiederum ganz klar Sicherheitspolitik im Grunde. Mhm.
Ja, da also Stichwort Elektrifizierung der Gesellschaft, dazu habe ich ein ganz schönes, vielleicht auch abschließendes Zitat von Florence Gaub gefunden. Sie ist Forschungsdirektorin der NATO-Militärakademie in Rom und bringt das Thema unseres Gesprächs gut auf den Punkt. Sie sagt, zitiere, Sicherheit mag mit Panzern enden, aber in der Steckdose fängt sie an. Ja, in diesem Sinne, meine Damen und Herren, euch beiden erstmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war unser Ökom-Podcast heute mit den beiden Umwelt- und Klimajournalistinnen und, wie man nun hinzufügen muss, auch Sicherheitsexpertinnen, Susanne Götze und Annika Jöris. Beide haben zum Thema unseres Gesprächs bei uns im Ökom-Verlag ihr Buch Die Sicherheitslüge veröffentlicht. Am Mikrofon war wie immer Manuel Schneider. Weitere Infos zum Thema dieses Podcasts sowie den Link zu einem Vortrag von Susanne Götze und Annika Jöris bei uns im Münchner Zukunftssalon vor 2-3 Wochen finden Sie in den Shownotes oder unter www.ökom-verein.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.